Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. In der heutigen Folge habe ich wieder jemand sehr Interessantes für euch, der euch zeigen wird, dass es eben Sicherheitsbranche nicht nur ist, einen Notausgang 20 Jahre zu bewachen, sondern dass man da wirklich was draus machen kann. Er ist Meister für Schutz und Sicherheit, macht im Moment seinen Betriebswirt bei der IHK und hat hier eine ganz bedeutende Stelle der Sicherheit bei der Autostadt in Wolfsburg. Herzlich willkommen, Uli Pflanz. Hallo, Uli.
Hallo, Jörg. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr nett. Das war jetzt natürlich nur eine ganz kurze Vorstellung von dir. Erzähl doch mal ein bisschen, was du so privat machst und wie das beruflich ein bisschen genauer ausschaut.
Ja, gut, zu meiner Person. Ich bin normalerweise sehr viel bei Facebook unterwegs, deswegen kennen mich schon einige, aber dennoch ein kleiner Auszug von mir. Also, schon gehört habe, Uli Pflanz ist mein Name. Ich bin 34 Jahre alt im Moment, habe eine Frau und einen Sohn und lebe im Moment in der Nähe von Wolfsburg. Beruflich bin ich in der Autostadt als Leiter der technisch-organisatorischen Sicherheit für alle technischen und prozessualen Abläufe in der Unternehmenssicherheit zuständig. Kümmere mich um das Qualitätsmanagement in der Unternehmenssicherheit und habe dort natürlich auch die Hand drauf, dass alles sauber läuft bezüglich der Prozesse, die vorgegeben sind oder auch andere Dinge. Nebenbei schule ich Mitarbeiter der eigenen Abteilung oder auch Mitarbeiter aus der Unternehmenssicherheit, aus dem Unternehmen der Autostadt und versuche da in verschiedenen Inhalten den Mitarbeitern zumindest das Gefühl zu geben, dass sie einigermaßen sicher sind in dem Bereich, für dieses tangiert.
Okay, wie viele Mitarbeiter hast du da?
Also ich persönlich habe ein relativ kleines Team. Wir sind allerdings sehr schlagkräftig. Ich habe zwei Teammitglieder, plus noch zwei, drei Sachbearbeiter, die uns dann zuarbeiten. Natürlich auch die ganze Abteilung, die in irgendeiner Form immer im Fokus steht. Und es dreht sich sehr viel um diese technischen und organisatorischen Abläufe, die immer wieder sich zusammensetzen.
Okay. Technische Abläufe, geht es da um kodierte Karten oder was? Wie muss man sich das vorstellen?
Also technische Abläufe in dem Sinne, dass wir natürlich zuständig sind dafür, was die Zutrittssicherheit, die technischen Equipments, Ausstattungen der Videotechnik, der Bereiche der allgemeinen, wie gesagt, der allgemeinen Objektsicherheit im technischen Aspekt zuständig sind. E-Anlagen, Visualisierungen, CCVT, Kameraaufschaltungen, das Einhalten von Datenschutzrichtlinien und so weiter und so weiter. Mhm. Also alles, was man in den technischen Bereich reinstecken kann, darum kümmere ich mich.
Okay, super. Wie bist du denn in die private Sicherheit gekommen? Was hast du denn vorher gemacht?
Ja, mein Werdegang, ich bin ja noch relativ jung, mit 34 ist man eigentlich noch relativ jung im Bereich der Sicherheit. Stimmt. Ich habe begonnen mit jungen 24 Jahren damals, wenn ich mich noch recht entsinne, es bin noch 23 gewesen sein und kam von der Bundeswehr, hatte vorher eine Kochausbildung gemacht, habe mich immer für die Sicherheit in irgendeiner Form interessiert und bin dann tatsächlich beeindruckt von der damaligen privaten Sicherheitsfirma an der Kaserne in Calw in den Bereich gekommen und habe gesagt, okay, ich möchte einfach in dem Bereich arbeiten. Es hat dann damals leider nicht geklappt, aber es war so der Startschuss für den Sicherheitsbereich und habe dann ganz normal als Mitarbeiter, man würde heute Pförtner sagen, in der Pforte angefangen, in der Objektsicherheit gearbeitet.
Mittelstandsunternehmen. Ja, genau, das ist eben das, was ich den Leuten hier im Podcast auch klar machen will. Es ist keiner als Führungskraft geboren worden in der Sicherheit, sondern die haben die allermeisten mal in Anführungszeichen ganz klein angefangen und sich dann entsprechend hochgearbeitet. Aber dafür muss man natürlich was tun, logischerweise.
Ja, natürlich, klar. Also es wird einem natürlich nichts geschenkt. Ich habe damals in meiner Pforte gesessen und hatte nach zwei Jahren, sagen wir mal, ungefähr das Gefühl, ja, das kann ja nicht wirklich alles gewesen sein. Mhm. Ich muss nochmal kurz nachdenken, in Baden-Württemberg für 7,45 Euro damals beginnt Stundenlohn zu arbeiten und habe dann gedacht, ja gut, was könnte ich denn tun, um meine Situation als verheirateter Vater, mein Sohn ist da gerade noch nicht da gewesen, aber war dann auch irgendwann mal vorhanden, was kann ich tun, um meinen Lebensstil, meine mein Lebensdasein zu verbessern? Und da ging es dann los, dass ich mich dafür interessiert habe. Für die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft habe dann mein Chef überreden können, trotz des fehlenden der fehlenden Stelle diese Stelle oder diese Ausbildung dann zu bekommen oder diese Weiterbildung. Er musste dafür 14 Tage Urlaub opfern im ersten Jahr und habe dann gesagt, okay, das mache ich, das ist mir egal, und habe das dann abgeschlossen und habe immer noch auf diesem Objekt gearbeitet. Mhm. Alles eigentlich in Eigenregie gemacht und war dann auch in der Situation, dass ich dann gesagt habe, ja, GSSK ist ja jetzt noch nicht alles. Die damaligen Ausbilder waren eben alle Meister. Im Unternehmen, damals OSD Schäfer, damals ein wirklich tolles Unternehmen, heute bestimmt auch noch. die hatten eben sehr viele Meister beschäftigt als Dozenten. Und dann habe ich gefragt, wie es mit dieser Situation aussieht. Da war der Meister für Schutz und Sicherheit gerade geboren in seiner neuen Funktion. Und habe mich dann dafür interessiert und habe dann gesagt, gut, unabhängig davon, dass ich auf einem Objekt hocke mit 34 A-Bezahlungen, möchte ich das machen. Und habe dann begonnen, den Meister zu absolvieren. Oder bin 100 Kilometer jedes Mal gefahren für die schulische Ausbildung. Die samstags immer, wie man das kennt in der Teilzeit, samstags immer in der Schule war. Ja. Und habe dann begonnen, meinen Meister zu machen. Und habe diesen dann 2010 abgeschlossen. Das waren also 6 Jahre insgesamt von meinem Beginn in der Branche bis zum Meister.
Okay.
Regie hat mir keiner bezahlt. Hat jeder nur belächelt. Hat jeder nur gesagt, brauchst du nicht. Das ist alles für die Katze, wie man es dazu kennt. Und der Werdegang war dann noch ein anderer. Also danach, nach dem Absolvieren.
Ja. Na gut, also wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Eigeninitiative, bloß darauf warten, dass einem irgendjemand da alles zahlt und auch noch 6 Wochen Urlaub gibt und irgendwas. Ich denke, da kann man lang drauf warten in der Sicherheitsbranche. Entweder man macht selber irgendwas oder es wird nicht funktionieren.
Da bin ich absolut bei dir. Ja. Es ist heute sicherlich so, dass die Unternehmen in der Branche sicherlich sehr viele gut ausgebildete Sicherheitskräfte benötigen. Es ist sehr wichtig, dass die Mitarbeiter sich bewusst sind, dass es, auch wenn es im eigenen Unternehmen nicht funktioniert, es immer andere Unternehmen gibt, die einen Mitarbeiter oder eine Fachkraft oder einen qualifizierten Mitarbeiter benötigen, um die Tätigkeiten, die da auf einen einprasseln, auch bewältigen zu können. Heute mehr denn je, mehr denn je.
Absolut.
Also die aktuelle Sicherheitslage gibt es einfach her, dass man sich diese zunutze machen sollte und so sagen sollte, okay, jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann, sollte ich mich mal damit beschäftigen, was für Möglichkeiten bestehen. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, und das sage ich jedem, der mich dazu fragt, es sollte keine Weiterbildung angefangen werden, wenn man nicht in der Lage ist zu wissen, wo man eigentlich damit hin will.
Okay.
Es ist nicht damit getan, einfach zu sagen, ich mache jetzt einen Meister, weil ich einen Meister mache. Sondern es geht einfach darum, dass man sagt, wenn ich das Ziel habe, ein Bereichsleiter zu sein, wenn ich das Ziel habe, ein Leiter Unternehmenssicherheit zu sein, wenn ich das Ziel habe, in der Forensik zu arbeiten oder im Krisenmanagement, dann muss ich mir genau betrachten, was möchte ich denn eigentlich tatsächlich tun. Und dann muss ich meine Ausbildung und Weiterbildung darauf fokussieren. Das kann mit einem Meister sein, das kann mit einer ganz anderen Ausbildung sein, das kann mit sonstigen Themen sein, das Ziel zu erreichen. Und die Mischung aus Erfahrungen und verschiedenen Stationen, die ich auch durchhabe, wo wir vielleicht noch drauf eingehen können, wenn du möchtest, diese Mischung macht es einfach aus, um in Unternehmen wie zum Beispiel einem Unternehmen der Autostadt oder auch Volkswagen, das ja eine 100%-Tochter ist von Volkswagen, tatsächlich einen Platz zu finden, wo das die Erfahrung und das Wissen tatsächlich auch gebraucht wird. Nicht genutzt wird, sondern gebraucht wird, weil so viele Leute auf der Straße sind, die das wissen.
Ja, nee, also das ist genau das, was ich auch so sehe. Und es kommen oft auch Fragen, was bringt mir der Meister? Wenn ich selber nicht weiß, was mir der Meister bringt, dann wird er mir vermutlich nichts bringen. Ja, und auch ein schöner Satz von meinem ehemaligen Prüferkollegen, der mir gesagt hat, bisher ist aus jedem guten Meister was geworden. Ja, also das der Meisterprüfer alleine nützt mir nichts. Ich muss dann auch eben entsprechend, wie du sagst, Erfahrung etc. dann mitbringen, sonst funktioniert es nicht.
Ich glaube, waren auch immer wieder in Foren, in Gruppen, in Facebook-Gruppen und so weiter liest, ist einfach die Tatsache, dass die Mitarbeiter sich nicht bewusst sind, dass ich nur durch diese Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe, zum Beispiel durch verschiedenste Objekte, verschiedenste Tätigkeiten und dergleichen, einfach einen gewissen Erfahrungsschatz aufbaue, den ich dann rudimentär einsetzen kann als Gesamtpaket bei einem großen Unternehmen. Und Unternehmen, man sieht es bei StepStone, man sieht es bei anderen Unternehmen, Unternehmensplattformen, suchen speziell gut ausgebildete Leute, die eben auch einer gewissen Anforderung standhalten. Ne? Also im Krisenmanagement sollte ich reicht sich sicherlich nicht aus, einen 34-Jahr-Schein zu haben und dann zu sagen, ich möchte jetzt noch möchte jetzt vielleicht noch bei der Feuerwehr, bei der Freiwilligen Feuerwehr einen Truppführerschein machen oder einen Truppführerlehrgang zu machen oder so. Ja. Sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Das muss nicht immer ein Studium sein. Das ist auch die Erfahrung, die man immer wieder sieht und sammelt. Ein Meister kann einen studierten Mitarbeiter oder einen Bachelor, genauso wie einen Master, salopp formuliert, genauso in die Tasche stopfen, wie das umgekehrt geht.
Absolut.
Das ist nur eine Frage der Einstellung und des Wissens.
Ja, also ich habe auch schon von Studienlehrgängen gehört, wo die Studenten dann hier rausgehen, haben einen Bachelorabschluss und haben nicht eine Minute im operativen Bereich gearbeitet. Das kann es definitiv nicht sein aus meiner Sicht. Ja, wenn ich weiß, was da draußen passiert, dann kann ich noch so toll in Anführungszeichen theoretisch qualifiziert sein. Das wird nicht funktionieren.
Meine Erfahrung auch im Bereich der Konzern oder des Konzernschutzes, mit dem man ab und zu mal Berührung hat, auch jetzt in unserem Unternehmen, ist klar, die Konzernsicherheit der Volkswagen-Gruppe hat ja eben auch zu tun mit uns in der Autostadt, die ja wir direkt daneben sitzen, ist einfach so. Natürlich benötigt man auch für spezielle Aufgaben wie eine Analyse oder Statistik, Risikomanagement, Betrachtung und dergleichen, jemanden, der sich mit theoretischem Wissen mit solchen Sachen beschäftigt dann.
Absolut,
ja. Das ist aber nicht ausreichend, vor allem im operativen Bereich. Da fehlt dann die Basis wahrscheinlich oder zu wenig Praktikas, um das überhaupt beurteilen zu können. Und das ist natürlich gefährlich.
Ja, ja. Gut, man merkt schon, du bist so 100% privater Sicherheitsmitarbeiter. Was gefällt dir denn so am besten an deiner Tätigkeit?
Ich habe vor kurzem nochmal mit einem Kollegen gesprochen und es ist einfach eine Tatsache, dass wir in der Sicherheit sicherlich einer der vielfältigsten und größten und breit gestreutesten Möglichkeiten haben, was die tatsächliche Tätigkeit angeht.
Ja.
Wenn man sich zum Beispiel einen Konzern anschaut und schaut, was er für Abteilungen hat, oder man schaut, was ein Dienstleister, wie ein Großdienstleister, Securitas, wie sie alle heißen, was die für Abteilungen haben, hat man sicherlich eine riesengroße Möglichkeit, in die unterschiedlichsten Bereiche hineinzuschauen, reinzuschnuppern und reinzugucken. Ich habe das immer getan in meinen Tätigkeiten, habe immer versucht, was Neues zu machen, einfach um einen Erfahrungswert mitzunehmen, ob das jetzt eine kerntechnische Anlage war mit bewaffnetem Objektschutz oder der Werkschutz, genauso wie eine Tätigkeit als stellvertretender Niederlassungsleiter oder dergleichen.
Ja.
Das sind alles Erfahrungswerte, die damit einspielen. Und was ist so toll daran? Es ist einfach so, das ist auch ab einer bestimmten Ebene nie langweilig. Ich würde eher sagen, es ist manchmal ein bisschen zu viel. Aber es ist einfach so, dass man sagen kann, ich kann mir das eigentlich aussuchen. Und die Vielfältigkeit in diesem Beruf ist ein Wahnsinn. Also ich vor kurzem mal bewusst gemacht, ja, natürlich muss man manchmal ein bisschen Glück haben und natürlich muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Klar.
Aber ich werde diese Erfahrung nicht machen können, diese tollen Erfahrungen nicht machen können, wenn ich sage, ich bleibe in meiner Pforte sitzen, da kommen wir wieder, das schließt sich der Kreis leider.
Ja, klar.
Ich bleibe in meiner Pforte sitzen mit meinen 34a Unterweisung oder Sachkundeprüfung und arbeite für 7,45 Euro die Stunde.
Genau.
Und das wird nicht funktionieren.
Und zeigt euch meine Motivation, dass ich eben nicht motiviert bin und null Bock habe und wundere mich dann, wenn ich nicht bessere Jobs kriege.
Das kann ich nur unterstreichen. Wie gesagt, ich habe damals für mich entschieden, das kann es nicht gewesen sein. Und damit hat es eigentlich alles angefangen.
Ja,
und
das
eine kam zum anderen. Der eine oder andere hat gesagt, es bringt nichts, wird dir nie was bringen. Es ist totaler Unsinn, es kostet einen Haufen Geld, zahlt dir sowieso keiner. Ja, so kann ich das jetzt nicht richtig bestätigen. Also für mich hat sich dieser Gang, der sehr hart war und sehr lehrreich war und viel Geld gekostet hat und auch viel Dreck gekostet hat, den ich gefuttert habe, in Anführungszeichen. dennoch wahnsinnig viel gebracht. Und ich habe heute ein sicherlich beruflich besseres Leben, als hätte mir vor 10 Jahren oder über 10 Jahren, als ich in die Branche eingestiegen bin, überhaupt erträumen können.
Ja, aber es ist interessant, diese Parallelen. Ich habe ja auch vor 5 Jahren den Meister gemacht. Und alle, die ich vorher gefragt habe, haben auch gesagt, was soll das, was bringt das, das brauchst du doch nicht. Ja, und ich habe gesagt, nee, ich möchte das für mich, ich möchte einfach, wenn ich das anbiete als Lehrgang, möchte ich wissen, was ich da anbiete und auch in allen Bereichen Ahnung haben, nicht nur im Recht. Und ich habe es auch nie bereut, dass ich es gemacht habe. No. Gut, aber es gibt natürlich auch eine Kehrseite, was findest du nicht so toll in deiner Tätigkeit, weil 100% toll glaube ich eher nicht.
Ja gut, also meine Tätigkeit ist dann natürlich gespickt von sehr vielen organisatorischen Tätigkeiten, die ich durchführen muss. Also es, ob das jetzt mein Chef ist, zumal ich habe auch einen Chef, der oben über mir drüber sitzt, mein Abteilungsleiter, der jeden Tag mit Themen zu mir kommt und sagt, wir haben da ein Problem, wir müssen das lösen, oder es ist eine Aufgabe, das fällt in deinen Bereich rein, ist natürlich eine Belastung in dieser Funktion natürlich anders, wie wenn ich zum Beispiel in einer Leitstelle sitze, wo ich vor 3 Jahren, als ich zur Audestadt gekommen bin und eigentlich nicht vorhatte, diese Funktion, da gab es diese Funktion noch gar nicht, eigentlich nur meine Schicht machen wollte und meine Ruhe haben wollte. Okay. Das hat mir mein Chef einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem er dann gesagt, okay, das ist vielleicht Potenzial da, was ich nutzen kann. Das macht ja jeder Chef in irgendeiner Form. Ja, was ist nicht so toll? Im Grunde genommen ist es situationsabhängig. Es gibt Situationen, wo man am liebsten sagen würde, na, heute war es nicht so toll, heute war es ein schöner Tag. Und es gibt wieder Sachen, wo ich sage, boah, das war der absolute Knaller und es war lustig. Ja. So genau sagen kann ich eigentlich gar nicht, was nicht toll ist.
Ja,
Ist doch für perfekt. Mich zum Beispiel die Belastung, also die Stressbelastung, aber das würde jetzt ein Mitarbeiter sagen, ja gut, der hat ein Problem.
Okay, super. Was war denn deine gefährlichste Situation, die du erlebt hast?
Oh, meine gefährlichste Situation. Also ich glaube, ich habe durch meine Präsenz, meine körperliche Präsenz vor allem, sicherlich noch nie so große Probleme gehabt, wie das jetzt vielleicht für Persönlichkeiten, die nicht so selbstbewusst sind, sind. Es gab in meiner Tätigkeit im normalen Objektschutz genauso problematische Situationen, in denen man sagt, man verweist jemanden vom Platz und den interessiert das mal 3,80 Euro. Ne? Es ist so, es sind immer wieder gefährliche Situationen entstanden, sicherlich, aber ich würde nicht sagen, dass ich mit meinem Leben bedroht war oder die Situation hätte nicht lösen können. Okay. Oftmals ist es so, dass die gute Ausbildung oder das mit sich mit verschiedenen Themen beschäftigen einfach eine gewisse Sicherheit gibt, richtig zu reagieren. Das ist nicht immer 100%ig so, aber bisher war es eigentlich so, dass ich die Situation immer lösen konnte. Ja. Und ich glaube, deswegen hatte ich nicht so viele gefährliche Situationen. Ein Beispiel vielleicht war ein LKW-Fahrer, der aus Rumänien kam. Ich glaube, der saß 1 Woche, 2 Wochen auf seinem LKW. Ja. Der wollte abladen und ich habe zu ihm gesagt, nö. Das fand er nicht lustig. Die Situation war etwas beklemmend, sage ich jetzt mal, aber er hat dann irgendwann mit Händen und Füßen verstanden, ja, er kann sich so viel aufregen, wie er will, aber es wird da nichts mehr. Er hat mir alles Mögliche gesagt, hat mich sicherlich auch durchbeleidigt bis zum Gehen nicht mehr, aber ja.
Gut. Super. Was war deine lustigste Situation?
Lustige Situationen gibt es in 10 Jahren sicherlich sehr, sehr viele. Mhm. Ob das die betrunkenen Personen sind, die dann eben auch eine zu lustigen Situation beitragen oder ob es es gibt sehr viele Dinge, wo man sagt, da gibt es was Lustiges. Also ein markantes war zum Beispiel, ich hatte einen Lieferanten für ein Computerersatzteil für ein großes Werk. Das Gebäude, in das er hinfahren wollte, war 50 Meter entfernt. Die Parkplatzsituation im Werk war relativ schlecht. Er kam dann zum Besucherschalter und meinte, ja, ich finde es ja ganz klasse, dass wir hier einen Besucherschein ausfüllen müssen und Passierscheine und so weiter. Und ich sagte ihm noch, passen Sie auf, heute geht's nicht rein, Sie müssen auf dem Besucherparkplatz parken. Ja. Und wenn man dann in seinem Beruf oder in seinem Bereich sehr sicher ist, entstehen dann sehr lustige Dialoge, indem er dann sagte zu mir, als ich ihn am Fenster angesprochen habe und er vor der Schrankanlage stand und ich reinfahren durfte, Sie dürfen jetzt gerne auf dem Besucherparkplatz parken, er mich entrüstet angeguckt hat und sagte, wissen Sie eigentlich, wie viel ich auf die Stunde verdiene? Das sind ungefähr 300 Euro. Und da sage ich, und wissen Sie, wenn Sie jetzt wissen, was ich verdiene, dann werden Sie dürfen jetzt trotzdem weiterfahren. An der Schrankenlage, Sie halten den LKW-Verkehr auf. Ja. Schönen Tag noch. Ich werde mich beschweren, ja, und gibt's gar nicht und gehe bis zur Geschäftsleitung und das gibt's ja gar nicht und so weiter. Ja, ja, hier mein Name, können Sie direkt beim Sicherheitschef beschweren, alles gut. Es sind viele kleine Nuancen, viele kleine Geschichten, aber der ist mir bis heute hängen geblieben. Ich weiß nicht warum, das hat sich so eingebrannt.
Okay.
Ich fand es sehr lustig, dass seine Überheblichkeit ihm trotzdem nichts gebracht hat.
Okay.
Ja. LKW-Fahrer, noch und nöcher, da gibt's viele, 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 viele Geschichten,
okay,
die lustig waren.
Super. Ja, du hast uns ja schon ausführlich erzählt, warum du diese Qualifikationen gemacht hast, was du damit erreichen wolltest. Was würdest du denn unseren Hörern für eine Qualifikation empfehlen?
Ja, was kann man empfehlen? Am Anfang habe ich ja gesagt, es ist ganz klar, dass man sich einfach nur bewusst sein muss, wo möchte ich mit meinem Weg hin? Der eine sagt, mir reicht es, wenn ich an einem Ford sitze und jeden Tag einen LKW-Lieferverkehr mache und das ist für mich die absolute Erfüllung oder eine Streife läuft oder ein Revier fährt und fühlt sich damit absolut wohl. Wenn ich mich zu höheren Berufen fühle, ob das jetzt in jungen Jahren ist oder auch nicht, gibt es keine Qualifikation, die ich nicht machen kann und nicht machen sollte. Also, mein Werdegang in Bezug auf Qualifikationen, vielleicht kann man da ein bisschen drauf eingehen. Ich habe damals, man will das gar nicht glauben, mit der 34a-Unterweisung angefangen, die GSSK-Ausbildung gemacht, einen Meister gemacht, Waffensachkunde gemacht, Brandschutzhelfer gemacht, Betriebssanitäter ist mittlerweile ein Feld von mir, das nebenbei noch gemacht habe. Es gibt die Qualifikation des Qualitätsmanagements, also Qualitätsmanager ist gerade im Moment noch aktuell, der Betrieb, was noch mit dazukommt. Genauso wie viele andere kleine Lehrgänge, die man so besucht. Ich glaube, wenn man ein Abiturient ist und in jungen Jahren steht und vielleicht schon in der Sicherheit gearbeitet hat, vielleicht die Fachkraftausbildung gemacht hat, dann kann es sicherlich sinnig sein, darüber nachzudenken, wenn keine familiäre Situation dahinter steht, nochmal ein Studium zu beginnen und zu studieren. Das kann sinnig sein.
Ja.
Immer die Frage zu stellen, was möchte ich damit erreichen? Also wo möchte ich hin? Ja. Möchte ich in den Konzern gehen? Möchte ich in die Geschäftsführung gehen? Möchte ich wo auch immer hin? Als Bereichsleiter, Niederlassungsleiter, wenn man jetzt mal von der Sicherheitsdienstleistung spricht, das ist ja eigentlich das Feld ist, in dem sich die meisten bewegen, kann es natürlich immer passig sein, natürlich einen Meister als Ausbildung zu haben. Das ist eine wertvolle Ausbildung.
Ja.
Zusätzlich vielleicht noch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung zu haben und die Sprache nicht zu vernachlässigen. Ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, der in der Konzernsicherheit arbeitet, hat zu mir gesagt, im Grunde genommen sind es drei Dinge, die du können musst. Du musst fachlich einigermaßen auf der Höhe sein, du musst mit Zahlen umgehen können und deine englische Sprache sollte so sein, dass du vielleicht ein Referat halten kannst oder ein Frage-Antwort-Spiel bestehst, wenn du irgendwo zum Beispiel ins Ausland fliegen würdest.
Okay.
Wenn sich das jetzt vor Augen hält, dann sagt man, okay, Meisterausbildung, Betriebswirt obendrauf, Englisch, Kategorie B1, B2 zum Beispiel, um tatsächlich auch in einem Konzern eine wirklich gute Stellung zu bekommen. Mhm. Weil schlussendlich wollen wir alle Geld verdienen.
Klar.
Die Konzerne suchen solche Mitarbeiter, auch das jetzt offiziell nicht ausgeschrieben wird, es gibt inoffiziell immer so. Mhm. Netzwerken ist ein noch höheres Gut als eine Ausbildung, Leute kennenzulernen, sich mit denen zu verbinden, Kontakte zu knüpfen, Chancen dadurch vielleicht zu erhöhen, auch an Informationen heranzukommen, die nicht im Stellenportal Stepstone oder Monster.de heißt, glaube ich, geschrieben stehen, erhöhen natürlich die Möglichkeiten. Ein RFA-Kreis, der ja erst ab Meisterstatus betreten werden kann, ist zum Beispiel auch eine sehr gute Möglichkeit, um mit Menschen zu tun zu haben, die einen auch beruflich weiterbringen können.
Ja, oder zum Beispiel auch Prüfer bei der IHK, auch da lernt
man Leute kennen. Genau, mache ich nebenbei auch. Genau, es ist einfach wichtig, dass man Leute kennenlernt und damit sich auch verbindet. Schlussendlich, glaube ich, ist jeder seines eigenen Glückes Schmied und jeder ist in der Lage, dasselbe zu machen wie ich eigentlich, wobei das jetzt nicht unbedingt ein maßgeblicher Weg sein muss. Aber es ist halt einfach so, dass man sagen muss, man kann damit sehr viel erreichen, auch in jungen Jahren, und man sollte nicht zu lange warten. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Also es ist sicherlich, sich mit Menschen auszutauschen, die Ausbildung schon absolviert haben, Erfahrungswerte abklopfen, was haben die gemacht, wo geht es hin? Dieser Podcast dient ja eigentlich auch dazu,
ja, absolut.
Das nochmal zu vertiefen, und sich einfach mit Menschen auszutauschen, die vielleicht auch mal beruflich in einer höheren Position arbeiten, und einfach mal nachzufragen, wie kann ich da hinkommen?
Ja. Nee, also ich sehe schon, ich habe jetzt ja mehrere Interviews schon geführt, und es kommt immer dieses lebenslange Lernen, also ein Lehrgang nach dem anderen, und jetzt nicht sagen, ich habe jetzt Sachkundeprüfung, das langt mir jetzt für die nächsten 30 Jahre, weil damit wird es definitiv nicht weitergehen.
Genau. Nein, definitiv nicht. Das ist ganz wichtig, ist elementar, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, jetzt hast du ja verschiedene Erfahrungen, wie du gesagt hast, Konzernsicherheit und auch im privaten Sicherheitsunternehmen. Was macht denn für dich ein gutes Sicherheitsunternehmen aus?
Das ist eine gute Frage. Was macht ein gutes Sicherheitsunternehmen aus? Also ich glaube, ich habe verschiedenste Unternehmen durchlaufen in den 10, 12 Jahren, auch einfach um meinen Horizont erweitern zu können. Ich glaube, ein gutes Sicherheitsunternehmen macht vor allem aus, dass die Mitarbeiter und ihre Stärken genauso wie ihre Schwächen so eingesetzt werden, dass das Unternehmen maximal Erfolg hat. Durch dieses Einsetzen der Fähigkeiten der Mitarbeiter ist der Mitarbeiter motiviert und wird seine Arbeit immer gut ausführen. Dadurch steigt natürlich die Qualität des Unternehmens, was sich dann natürlich auch umspricht. Natürlich geht es dann weiter mit der Thematik, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, ob jetzt als Objektleiter, Teamleiter, Schichtleiter, eingestellter Bereichsleiter, Niederlassungsleiter oder auch in einem großen Unternehmen, wo fest angestellt ist und der Abteilungsleiter da auf seinen Mitarbeiter rumhackt, in Anführungszeichen. Ja. Das zum einen die Versorgung des Mitarbeiters, und hier spielt es keine, ich glaube, eine untergeordnete Rolle, ob ein Mitarbeiter ein Weihnachtsgeld bekommt oder nicht. Wir sprechen hier von Hygienefaktoren, die fast eigentlich im Grunde genommen verpuffen. Ja. Eine gute Dienstkleidung, eine wertschätzende Dienstkleidung, wo der Mitarbeiter einfach sich auch wohlfühlt drin, vielleicht auch ein gutes Schuhwerk, was zur Verfügung gestellt wird. Das sind für viele Unternehmen Kleinigkeiten, machen aber für die Mitarbeiter, die dort arbeiten, sehr viel aus. Und natürlich dann eine sehr gute Dienstplanung. Damit steht und fällt jede Motivation eines Mitarbeiters. Ein guter Urlaub, die ein oder andere Schulung oder Unterweisung, die nicht viel Geld kosten muss, die man selber machen kann, wenn man eigenes Personal hat, was es kann. Das sind so, glaube ich, so Dinge, die dazugehören. Natürlich eine gute Reputation, ein guter Umgang mit dem eigenen betriebswirtschaftlichen Umfeld, wo der Mitarbeiter merkt, hier kann ich die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre arbeiten, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass mein Unternehmen pleite geht oder schlechte Werte herausgibt. Natürlich Publicity ist auch noch ein Thema, aber ich glaube, die Mitarbeiter, auch du, genauso wie ich, ich habe schon Scheiße durch die Luft fliegen sehen, wie ich es mitmag. Und ich habe auch schon Unternehmen gesehen, wo ich sage, die machen das top. Die kümmern sich, die machen, die tun.
Absolut.
Ob es der Mitarbeiter dann dankend annimmt, ist noch ein anderes Thema. Ist ja die Wohlfühlkomfortzone dazu, aber ich glaube, das ist schon wichtig.
Okay, super. Was müsste sich denn aus deiner Sicht in der Sicherheitsbranche ändern? Der Ruf ist ja jetzt nicht gerade der beste, auch wenn man so bei Facebook dann verschiedene Posts sieht, was da so passiert.
Also es ist, glaube ich, immer das Problem gewesen der Sicherheitsbranche, dass es sich immer in ein falsches Licht gestellt hat. Es ist der Nachtwächter, der im Schlüssel durch die Gegend läuft und über die Türen abschließt. Mhm. Ich glaube, viele Unternehmen tun sich schwer damit, dem Auftraggeber klarzumachen, wie wichtig dieser Aspekt eigentlich ist. Viel wichtiger aber für diese ganze Sicherheitsbranche ist, dass die Unternehmer oder Auftraggeber, die den Sicherheitsdienst eben tatsächlich beauftragen, einfach verstehen, dass es wichtig ist, was das Thema Sicherheit angeht. Mhm, vielleicht ist es, man hat ja viel darüber diskutiert oder viel darüber gesprochen, man hat viel über in Foren geschrieben und was auch immer. Da gibt es ja tausende Sachen, die sich in der Sicherheitsbranche natürlich ändern müssen, damit es allen gut geht. Ja. Ich glaube, die Sicherheitsbranche verkauft sich unter Wert, sehr unter Wert. Es ist leider so, dass es keine Vorgabe, einheitliche Vorgabe gibt, wie wir Stundenverrechnungssätze aufbauen. Man weiß es, habe ich einen schlechten Stundenverrechnungssatz, kann ich mein Unternehmen nicht stützen, kann ich meine Mitarbeiter nicht ausbilden, kann ich den nicht ordentlich versorgen. Ja. Und so geht's weiter und so weiter und so weiter. Die Verbände, die damit zu tun haben, die Gewerkschaften, die damit zu tun haben, das sind alles Faktoren, das sind alles Einflussfaktoren oder Bereiche, die zum Wohl oder Nichtwohl der Branche beitragen. Das Bewusstsein dieser einzelnen Unternehmer, nicht einfach nur immer den niedrigsten Preis mit einer Mischkalkulation rauszuklopfen, dass der Mitarbeiter, der Kleindienstleister überhaupt keine Chance mehr hat und der Auftraggeber sagt, billig ist gut. Ich glaube, das sind so Faktoren. Die Sicherheitsbranche an sich ist eigentlich ein toller Bereich. Das ist nicht nur ein Job, sondern es ist eine Berufung für mich. Vielleicht hört man es ein bisschen durch. Ja. Es ist für mich einfach so, dass ich es unfassbar finde, was auf diesem Markt abgeht. Es wäre viel mehr möglich, wenn sich einfach die Menschen, die mit in Verantwortung stehen, genauso wie in der Politik, sage ich jetzt mal, in der Verantwortung stehen, in den ganzen Verbänden, dass die einfach mal schauen, es ist nicht nur gut, wenn man sein großes Unternehmen schützt, sondern die vielen kleinen Unternehmen, die ganz tolle Arbeit leisten, die wirklich sich versuchen, über Wasser zu halten, einfach mal ein bisschen mehr unterstützen würde mit solchen Dingen.
Ja, gut, da kennen wir beide ein Unternehmen aus der Nähe von Stuttgart, die da ganz stark mit vorne dran sind.
Absolut.
Ja, und immer wieder kämpfen müssen, weil eben das Umfeld völlig irre da ist.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn ich natürlich einen Stundenverrechnungssatz habe, der ferner liefen ist und ich ganz genau weiß, dass ich mit diesem Stundenverrechnungssatz eigentlich gar nichts erreichen kann, weder meine betriebswirtschaftlichen Ausgaben decken kann, noch meinen Mitarbeiter ordentlich bezahlen kann, noch für Weiterbildung sorgen kann und so weiter, dann komme ich natürlich irgendwann in die Situation, dass ich irgendwann auch keine Lust mehr habe, überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen. Ja. Ich glaube, das ist Sinnbild dafür, dass ein Unternehmer sich wirklich Mühe gibt, tut und macht und macht und tut, aber sich eigentlich nur abstrampelt und keine Chance bekommt, die Dienstleistung, die er eigentlich anbieten könnte, so anzubieten, wie sie sein sollte. Ich glaube, nicht nur Verbände und Gewerkschaften stehen da in der Pflicht, die Auftraggeber, alle, die da am Tisch sitzen, gehören eigentlich verpflichtend, in irgendeiner Form verpflichtend dazu hingedrückt, dass oder verpflichtet dazu, dass die Branche einfach sich ein bisschen besser aufstellen kann. Das wird nicht heute passieren, das wird nicht morgen passieren, aber vielleicht, und ich hoffe da immer drauf, dass die Unternehmen immer wach werden, vielleicht in der Zukunft.
Ja, super. Ja, jetzt kommen wir so ganz langsam zum Ende unseres Interviews. Wir haben eh schon Rekordzeit jetzt hier. Kannst du unseren Hörern ein Buch empfehlen? Das muss jetzt keins aus dem Bereich Sicherheit, einfach ein Buch, wo man, okay, dann sagt, gut, das bringt mir was.
Buch.
Ich habe mit Seiten.
IHK-Skripte durchgelesen in den letzten Monaten. Die kann ich nicht empfehlen als Buch. ich habe Gesetzestexte gelesen. Also ich in den letzten Monaten bin ich persönlich gar nicht zum Buch gekommen, es zu lesen. Ich lese zum Beispiel gerne Grisham oder so. Meistens im Berichts- oder Rechtsbereich sich bewegt, Gerichtsbereich. Ja. Das interessiert mich einfach, ist sehr gut geschrieben. Ich glaube, es ist nicht notwendig, dass man ein Fachbuch bewirbt, außer das natürlich von dir. ein bisschen Werbung muss natürlich schon sein, was wirklich auch gut ankommt. Ich glaube, das ist individuell zu sehen. Es gibt ganz viele, wo man ganz viel Geld ausgeben kann. Es gibt ganz günstige. Ich glaube, es ist individuell zu sehen. Ich habe aber jetzt gerade im Moment wirklich keinen Sinn mehr.
Nee, ist ja kein Thema. Kannst du unseren Hörern wenigstens noch eine Weisheit mit auf den Weg geben? Oder irgendwas, wo du sagst, da richtest du dein Leben an einen bestimmten Spruch auf oder sowas in der Richtung?
Ich glaube, also mein persönliches Leben oder mein persönliches Leben hat sich einfach danach gerichtet, dass ich sage, ich beobachte mein Umfeld und kümmere mich um mein Umfeld. Das ist aber nicht nur auf die Familie bezogen, sondern auch auf die Menschen, die sich darin bewegen. Es ist egal, wer es ist. Eine Frau über die Straße zu helfen zum Beispiel ist total oldschool, mache ich aber immer noch, auch mit meinen 34.
Sollte selbstverständlich sein.
Genau, ich glaube, die Weisheit ist, dass man einfach die Menschen, mit denen man zu tun hat, egal ob jetzt hier bei Skype, wenn wir uns unterhalten, oder irgendwo was schreibt, immer einen gewissen Respekt entgegenbringen sollte. Und ich glaube, Karma ist so ein Thema, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das kommt auch irgendwann wieder zurück. Und dann, das ist ein Grundsatz, nach dem ich eigentlich lebe. Das, ja. Ob es jetzt eine Weisheit ist, mein lieber Jörg, das kannst du selbst entscheiden oder
nein,
die Hörer entscheiden.
Nee, aber das ist ja völlig in Ordnung. Ich meine, wir brauchen jetzt hier keine verrückten, abgespaceden Statements oder irgendwas, ja, sondern mit anderen Leuten respektvoll umgehen ist doch ein sehr schönes Schlusswort für dieses Interview. Wie können dich denn die Hörer erreichen, wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen wollen?
Also ich bin natürlich über eigentlich viel zu viele Kanäle zu erreichen. Ob das jetzt per Skype ist natürlich, was jetzt eigentlich immer weniger wird, aber über Skype natürlich auch Facebook. Natürlich gibt es, wenn man es möchte, über deine Seite oder über den Podcast, der dann vielleicht auch aufgeschrieben wird, ein bisschen die Möglichkeit, eine Adresse zu hinterlegen oder bei Interesse bei dir anzufragen. Klar, natürlich ist das alles möglich, geschäftlich wie privat auch, eher geschäftlich vielleicht auch. Also per E-Mail, wie auch immer, ist, wenn jemand zu diesem Thema eine Frage hat, wenn jemand sagt, sag mal, dein Weg war jetzt interessant, was hast du damit, warum hast du das damals so und so gemacht? Vor allem, was waren die Schwierigkeiten? Denn es war nicht alles Zuckerschlecken. Der kann mich gerne anrufen oder mir eine E-Mail schreiben oder über deine Podcast-Seite eine Nachricht zukommen lassen, wie auch immer das aussehen mag. Ich helfe da gerne weiter. Das ist eigentlich auch ich sag mal eine Weisheit nicht, aber das ist eigentlich auch eine Einstellung, die man so hat über die Jahre hinweg.
Ja.
Und, dann kann man sich sicherlich da austauschen, jederzeit.
Okay, super. Also, vielen, vielen Dank, Uli, war ein super tolles Interview. Ich wünsche dir alles Gute und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder im Podcast hier hören.
Sehr gerne. Danke dir.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.